NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
30. August 1974. Die UNO-Weltbevölkerungskonferenz geht zu Ende.
Das Erste, was ich gemacht habe, ich habe mal im Internet nach Überbevölkerung gesucht und eines der ersten Bilder war ein Zug übervoll mit Menschentrauben, die sogar oben am Dach sitzen.
Für seinen Dokumentarfilm Population Boom, vor einigen Monaten bei uns im Kino, ist der Wiener Filmemacher Werner Bothe um die ganze Welt gereist. Sein eindrucksvollstes Erlebnis hat er in Bangladesch, als er sich unter die 5 Millionen Menschen mischt, die, wie jedes Jahr, nach der muslimischen Weltversammlung alle gleichzeitig nach Hause wollen.
Bilder genau dieser Züge werden von internationalen Medien immer dann plakativ verwendet, wenn es darum geht, vor etwas zu warnen, das man Überbevölkerung nennt.
Ich bin dann auf diesen Zug hinaufgeklettert und wie ich am Zug oben gestanden bin, unter Tausenden von Menschen, war natürlich die Angst da, dass wir vielleicht alle runterfallen, wenn der Zug losfährt.
Is that safe? Is it safe?
Aber jeder hat einander gehalten auf diesem Zugdach. Und das war ein für mich wahnsinnig beglückendes Erlebnis. Dass es nicht darum geht, wie viele Menschen wir sind, sondern wie wir miteinander umgehen und wie wir zusammenhalten.
Die Geburt eines Kindes ist auch ein beglückendes Erlebnis überall auf der Welt. Die Geburt vieler Kinder dagegen macht manchen Angst. Jedenfalls, wenn das in anderen Teilen der Welt passiert. Dann wird schnell von Überbevölkerung gesprochen. Dann tickt eine Zeitbombe, die unweigerlich zur Bevölkerungsexplosion führt. Die erste Weltbevölkerungskonferenz in Bukarest, heute vor 40 Jahren zu Ende gegangen, hat viel beigetragen zu dieser Sichtweise. In der einzigartigen Wachstumsphase nach dem Zweiten Weltkrieg war auch die Weltbevölkerung rasch gewachsen, auf bald 4 Milliarden Menschen, vor allem in der sogenannten Dritten Welt. Das UNO-Treffen 1974 kommt vor allem auf Initiative der USA zustande.
Der Hintergrund war in den USA in den 60er Jahren im Zusammenhang mit einem Höhepunkt des Kalten Kriegs.
Die Soziologin Christa Wichterich von der Universität Kassel beschäftigt sich seit vielen Jahrzehnten mit dem Bevölkerungsthema.
Eine große Angst bestand, dass die Armen Kommunisten werden könnten und von daher eine Bedrohung für die USA bestehen würde. Und die Ursache wurde nun dem Bevölkerungswachstum zugeschrieben.
Und so sind die damals oft bemühten militärischen Begriffe Bombe, Explosion kein Zufall. US-Außenminister Henry Kissinger schreibt wenige Monate vor Bukarest in seinem geheimen National Security Memorandum 200:
Das oberste Gebot der US-Außenpolitik ist Bevölkerungsreduktion in anderen Ländern.
Und er nennt auch gleich einige dieser Länder.
Mexiko,
Kolumbien,
Brasilien,
Nigeria,
Ägypten,
Türkei,
Pakistan,
Bangladesch,
Indonesien,
Philippinen.
Hintergrund ist aber auch der gerade veröffentlichte Bericht von den Grenzen des Wachstums an den Club of Rome. Erstmals entdeckt die Weltöffentlichkeit, dass es so etwas wie Umwelt gibt und Ressourcen endlich sind. Die Fortschrittsgläubigkeit der 50er und 60er wird abgelöst von Zukunftsangst. Auch der Club of Rome macht die Überbevölkerung als ein Hauptproblem aus. Und so will der Westen in Bukarest die Staatengemeinschaft auf strikte Bevölkerungskontrollprogramme verpflichten. Doch er stößt auf unerwarteten Widerstand, wie der ARD-Korrespondent berichtet.
Die USA sind auf dem besten Wege, auf der UN-Weltbevölkerungskonferenz eine totale Niederlage zu erleiden. Die Länder der Dritten Welt vertreten die Auffassung, dass nur der forcierte Aufbau der Wirtschaft zu dem angestrebten Rückgang der Geburtenzahlen führen kann, so wie dies einmal in den Industrienationen der Fall gewesen war.
Wenn man das Abschlussdokument von Bukarest liest, ist das sehr viel stärker geprägt von diesen Positionen des Südens als von den Konzepten, die die Industrienationen da reingebracht haben.
Die erreichen in Bukarest aber trotzdem ein wichtiges Ziel.
Das große Ergebnis der Bevölkerungskonferenz war, dass es weltweit ein Thema wurde, dass sich die Idee der Überbevölkerung in den Köpfen eingepflanzt hat. Und in den Industrienationen war das damit klar, es gibt einfach zu viele Menschen und dass da irgendwelche Regelungen kommen müssen.
Und das lässt sich auch bald durchsetzen. Denn immer mehr Länder des Südens geraten in eine Schuldenkrise und sind dringend angewiesen auf Kredite von IWF und Weltbank, die von den Industrieländern kontrolliert werden.
In der Folgezeit hat sich das sehr deutlich niedergeschlagen, zum Beispiel in der Weltbankpolitik, die dann Bevölkerungskontrollmaßnahmen zur Kondition gemacht hat für ihre Kreditvergabe, sodass sehr viele Länder Geburtenkontrollprogramme auf ihre eigene politische Agenda gesetzt haben.
Die bevölkerungsreichsten Länder Indien und China praktizieren schon von sich aus eine rigide Reduzierung. Indien lässt 1976 fast 8 Millionen Menschen zwangssterilisieren. Da überwiegend Männer betroffen sind, führt das jedoch zu enormem Widerstand und dem Sturz von Premierministerin Indira Gandhi. In China verhindert die rigorose Ein-Kind-Politik 400 Millionen Geburten. Das gilt als wichtige Voraussetzung für den späteren Wirtschaftsboom, aber auch für die massive Überalterung, unter der das Volk der Einzelkinder heute zu leiden beginnt. 1984, bei der nächsten Weltbevölkerungskonferenz, macht sich noch niemand über solche Spätfolgen Gedanken.
In Mexiko bildete sich zunehmend ein internationaler Konsens, wenn auch unter diesen Zwangsbedingungen der Verschuldung, über die Notwendigkeit, das Bevölkerungswachstum zu reduzieren.
Die historischen Wurzeln dieser Debatte reichen weit zurück. Bis zum britischen Theologen und Wirtschaftswissenschaftler Thomas Malthus, der Ende des 18. Jahrhunderts Düsteres prophezeit.
Malthus hat erstmalig diesen Begriff von Überbevölkerung geprägt. Die Bevölkerung wächst exponentiell und deswegen reichen die Nahrungsmittel nicht aus, um diese wachsende Bevölkerung zu ernähren. Er hat damit die Debatte geprägt, dass die Armen eigentlich an ihrer Armut selbst schuld sind.
Also, so Malthus damals und viele Neo-Malthusianer bis heute, gilt es, die Armen daran zu hindern, sich unkontrolliert zu vermehren. Doch die scheinbar so logische Annahme, mehr Kinder gleich mehr Armut, hat sich empirisch nie belegen lassen. Wenn es einen Zusammenhang gibt, dann umgekehrt. Solange Menschen arm sind, brauchen sie viele Kinder als Lebensversicherung für das Alter. Gemäß dem alten indischen Sprichwort:
Der König braucht nur einen Sohn. Ein reicher Mann braucht 2 Söhne, aber ein armer Mann braucht 20.
Dort, wohingegen die Armut reduziert werden kann und die Kindersterblichkeit zurückgeht, sinkt als Folge auch die Geburtenrate. Das gilt weltweit und kulturübergreifend. Und dort, wo die Rechte der Frauen gestärkt werden. Das ist die zentrale Erkenntnis der dritten und bis heute letzten Weltbevölkerungskonferenz 1994.
In Kairo hatte eine sehr starke Verschiebung des Diskurses stattgefunden in Bezug auf Gesundheits- und Frauenthemen. Ein Konzept, das in internationalen Frauenbewegungen entwickelt worden war, sexuelle und reproduktive Rechte. Ein zentrales Element war auch eine Absage an Zwangsmaßnahmen und das wurde als Fortschritt gewertet.
Freier Zugang zu Aufklärung und Verhütungsmitteln, vor allem aber das Recht, über den Umgang damit selbst zu entscheiden. Dieses Empowerment der Frauen wird in Kairo zur Leitlinie, durchgesetzt gegen eine unheilige Allianz von Vatikan, konservativen Islamstaaten und Evangelikalen aus den USA. Doch das Ergebnis von Kairo spielt auch der internationalen Bevölkerungslobby in die Karten. Die Verbreitung von Aufklärungsmaterial und Verhütungsmitteln ist nämlich durchaus in ihrem Sinn. Bevölkerungsreduzierung in den Ländern des Südens. Auf diese Lobby und ihre Geschichte ist auch Werner Bothe bei seinen Recherchen immer wieder gestoßen.
Mir fällt auf, dass sich viele reiche und einflussreiche Persönlichkeiten für Bevölkerungsreduktion stark machen. Und das schon seit Jahrzehnten.
Begonnen hat das bereits in der eugenischen Bewegung der USA der 1920er Jahre. Die will mit Geburtenkontrolle eine Gesellschaftsverbesserung im eigenen Land erreichen. Ihr Anspruch:
Das moderne Leben basiert auf Kontrolle. Lasst uns die Größe der Familien kontrollieren, damit wir gesund und glücklich werden.
Nach dem Zweiten Weltkrieg und den Nazi-Verbrechen verschwindet das Wort Eugenik aus der Debatte und der Fokus des Population Establishments richtet sich auf die Dritte Welt. Vor allem die Rockefeller-Stiftung spielt in den 50er und 60er Jahren eine zentrale Rolle, beauftragt Demografen, die Überbevölkerung mit Zahlen zu belegen. Auch CNN-Gründer und Milliardär Ted Turner engagiert sich vehement und warnt 1992:
Meine größte Sorge ist das Bevölkerungswachstum. Es gibt zu viele Menschen hier und sie machen zu viel Druck auf die Umwelt. Sehr bald wird unser Planet unbewohnbar sein und dann werden wir sterben.
Heute sind es in Deutschland vor allem die von Unternehmern gegründete Deutsche Stiftung Weltbevölkerung in Hannover und international die Gates-Stiftung, die nicht müde werden, das Thema zu betonen. Wenn auch, wie Melinda Gates 2012, in zeitgemäßeren Worten.
We're not talking about population control.
Wir reden nicht von Bevölkerungskontrolle. Ich möchte Frauen die Macht geben, ihr Leben zu retten, das ihrer Kinder und ihren Familien die bestmögliche Zukunft zu geben. Eins der einfachsten und am meisten verändernden Dinge, die wir tun können, ist, jedem Zugang zu geben zu Familienplanungsmethoden.
Ich will jetzt Bill und Melinda Gates nicht ein humanitäres Motiv absprechen. Gerade die Gates-Stiftung argumentiert ja auch ganz stark gegen Zwangsmaßnahmen, also nimmt das Motiv von Kairo auf. Dahinter bleibt aber diese Logik, dass Bevölkerungswachstum eine zentrale Ursache ist für Probleme auf dieser Welt. Und das ersetzt eine sehr konsequente Umverteilungspolitik im Weltwirtschaftssystem. Dass das nun gerade von Unternehmern und Großindustriellen befördert wird, finde ich eigentlich in deren Logik sehr konsistent.
In jüngster Zeit haben es die Vertreter der Überbevölkerung allerdings schwer. Vor allem, weil alle früheren Prognosen viel zu hoch waren und das Wachstum der Weltbevölkerung inzwischen stark gebremst ist. Von durchschnittlich 4,8 Kindern pro Frau 1970 auf heute 2,4. Die Demografen erwarten in der zweiten Hälfte unseres Jahrhunderts einen Höhepunkt von etwas über 9 Milliarden Menschen und ab dann einen Rückgang. Manche Länder wie China und Japan stehen gar vor einer Bevölkerungsimplosion. Und auch die Zahl der Deutschen wird deutlich abnehmen. Noch einmal die Soziologin Christa Wichterich.
Dass zum Beispiel in Deutschland zu wenig Kinder geboren werden, diese Diskurse sind die andere Seite derselben Medaille. Da zeigt sich, das ganze bevölkerungspolitische Argument ist ganz stark selektiv orientiert. Und zwar sind es immer die anderen, die zu viel sind. Wir sind nicht zu viel, wir konsumieren nicht zu viel, wir schicken nicht zu viel Emissionen, die das Klima kaputt machen. Also dieser Bevölkerungsdiskurs bietet so viele Möglichkeiten, immer wieder von uns abzulenken.
Denn nimmt man nicht die Zahl, sondern den ökologischen Fußabdruck der Menschen zum Maßstab, wird klar, die Länder mit dem derzeit noch höchsten Bevölkerungswachstum sind die, die am wenigsten verantwortlich sind für die großen Menschheitsprobleme, Klimawandel oder Ressourcenerschöpfung. Die Mär von der Überbevölkerung im Süden hält sich dennoch so hartnäckig, weil sie verführerisch bequem ist. Die Industrieländer können dann weiterhin so tun, als sei auf einer begrenzten Erde unbegrenztes Wachstum möglich und müssen sich vor allem nicht beschäftigen mit dem krassen und wachsenden weltweiten Verteilungsproblem.
Die Stadt New York verbraucht jeden Tag mehr Energie als der gesamte afrikanische Kontinent.
60% des Agrarlands zur Deckung der europäischen Nachfrage liegt nicht in Europa. Das Landgrabbing in Afrika wird diesen Anteil weiter steigern.
Bei derzeit 7,2 Milliarden Menschen auf der Erde produzieren wir zwar Lebensmittel für mindestens 9 Milliarden, dennoch hungert eine Milliarde noch immer.
Filmemacher Werner Bothe hat bei seinen Recherchen für Population Boom übrigens noch ein zweites Schlüsselerlebnis.
Ein Eye-Opener war sicherlich Farida Akhtar, eine Aktivistin aus Bangladesch, die dann mich vollkommen überrascht hat mit einer Idee, wie wir eigentlich unseren Konsum vielleicht ein bisschen anders überdenken sollten.
Erstmal sollten die Reichen lernen, weniger zu konsumieren. Das müssen wir ihnen beibringen, indem wir ihnen klar machen, wie sie mit dem Finger auf uns zeigen. Man sollte auch sagen, Familienplanung für Autos, wenn man sagt, Familienplanung für Menschen.
Vielleicht brauchen wir ja wirklich Expertenteams aus Bangladesch oder Äthiopien, die uns Konsumverzicht lehren. Sie könnten riesige Kondome mitbringen, die wir über unsere Geländewagen ziehen, damit wir weniger Auto fahren. Oder etwas kleinere für unsere Knoblauchwürste, damit wir weniger Fleisch essen. Alles natürlich total freiwillig, ganz ohne moralischen Druck und nur zu unserem Besten. Versteht sich.
Im Zeitzeichen erinnerte Thomas Pfaff an die UNO-Weltbevölkerungskonferenz, die am 30. August 1974 zu Ende ging. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.